Deutschlandfunk Kultur Feature.
Willkommen zur Feature-Antenne, dem Doku-Magazin auf Deutschlandfunk Kultur. Wir sind heute nicht allein. Wir haben einen Partner an unserer Seite, Strapazin, das Comic-Magazin. Es erscheint, genau wie die Feature-Antenne, vierteljährlich und immer im Juni kommt das Heft mit Dokus und Reportagen. Bei so vielen Parallelen haben wir beschlossen, Teile unserer aktuellen Ausgaben zusammenzuentwickeln. Und unser Thema ist Rückbau und Neustart. Pardon.
Rückbau und Neustart!
In riesigen, grellen, alle Panelgrenzen überschreitenden Lettern. Rückbau und Neustart. So wie es lief, geht es nicht mehr weiter. Alte Strukturen sind an einem toten Punkt angelangt. Disruptoren treten an ihre Stelle und ihr radikaler Veränderungswille macht vielen Angst. Diesen Prozess begleiten wir an zwei Schauplätzen. Wir gehen nach Grünheide bei Berlin, wo ein Neustart versucht wird, der hoffentlich kein Fehlstart wird. Vorher, im ersten Teil der Sendung, aber liegt der Akzent mehr auf dem Rückbau. Dann sind wir in Beirut, der Hauptstadt des Libanon. Barak Rima kommt von dort, lebt aber im Brüsseler Exil und macht dort Comics und Filme. Und für Strapazin das Stück Die Höllenfahrt. Hier ist eine akustische Kurzfassung davon.
Wie kann sich ein Land erholen, das im Begriff ist, zu kollabieren?
Zu explodieren?
Wie erzählt man von einem Land, das von einem mafiösen, brutalen und zynischen Regime geknechtet wird, das seit Jahrzehnten straflos der Verschwendung frönt?
Wie soll ich die Höllenfahrt meines Heimatlandes, das ich verließ, das ich seit 30 Jahren zeichne, auf 20 Seiten schilder?
Oktober 2019. Brände wüten in den Wäldern der libanesischen Berge und nähern sich gefährlich Wohn- und Industriegebiete.
Die Sikorsky-Hubschrauber, die der Libanon 2009 zur Bekämpfung der Brände erhielt, sind nicht einsatzfähig, weil der Staat die Wartungskosten nicht bezahlt hat. Wut macht sich breit über die Inkompetenz und Korruption der Regierung.
Die Demonstranten verbrennen die Porträts der Regierenden und rufen Parolen gegen alle Parteien. Sie haben verstanden, dass sie von den Anführern der Familienclans ebenso betrogen werden wie vom konfessionellen System, das Zwietracht und Vetternwirtschaft fördert und den Oligarchen erlaubt, eine Macht zu schreien und das Diktaturdiktat ausbringen. Die Straße wirkt wie eine Zeitlupenszene. Eine große Wolke von weißem, grauen Staub. Zerquetschte Autos. Abgedeckte Häuser, überall Metall und Steinbrocken. Und da stehen wir, mit unseren bleichen Gesichtern, unseren blutigen Körpern, bespritzt mit unserem eigenen, aber auch mit dem Blut von anderen. Wir sind übersät mit Schnittwunden, kleinen roten Rissen, nass und glänzend. Verursacht, wie wir später erfahren werden,
von Millionen kleiner Glasscherben
all der zerborstenen Fenster aller Gebäude der Stadt. Beirut hat sich durch die Explosion in sich selbst verstreut.
In einem Bericht von Amnesty International heißt es, während der monatelangen Proteste
haben die libanesische Sicherheitskräfte wiederholt gefährliche
und illegale Mittel eingesetzt, um die Demonstrationen einzugrenzen.
Zu verlangen, das Regime unterwirft sich ausländischen Mächten und setzt den Libanon regionalen Konflikten aus, zudem ist seine Struktur patriarchalisch und rassistisch.
Im Jahr 2014 zeichnete ich diese Seite für meine Kolumne Soziologia in einer libanesischen Zeitung.
Die Hauptstadt ertrank damals im Müll.
Ein paar Monate später folgte dann die Müllkrise. Ich hatte die Zukunft vorausgesagt.
Ob das jedes Mal funktioniert?
Ist das eine Kraft, die in Comics steckt? Versuchen kann man es ja.
Die Explosion im Hafen von Beirut am 4. August 2020 hat einen Schock hinterlassen. Aber wirklich überraschend kam sie nicht. Die ganze Geschichte können Sie in der aktuellen Ausgabe des Comic-Magazins Strapazin nachlesen. Dort finden Sie auch, ebenso wie auf unserer Webseite der Feature-Antenne, eine ganzseitige Zeichnung von Mazen Kerbej. Mazen Kerbej, auch er Libanese im Exil, Trompeter und Musiker, der weltweit mit Projekten improvisierter Musik unterwegs ist, bildender Künstler, Comic-Artist und heute zum ersten Mal als Radioautor zu hören. Mein Vater ist nicht Adolf Hitler. Das Bild zeigt den Diktator neben einem Mann, den man in Europa vorstellen muss. Im Libanon aber kennen ihn alle. Es ist Antoine Kerbej, berühmter Schauspieler und Mazen Kerbejs Vater. Als wir Mazen nach einem Radiostück zur Situation des Libanon fragten, war seine Antwort die folgende Geschichte.
Mein Vater ist nicht Adolf Hitler. Eine Radiogeschichte von Mazen Kerbej. Als ich ein Kind war, wurde vor jedem Theaterstück oder Konzert die libanesische Nationalhymne gespielt. Wir mussten alle aufstehen und dem Libanon Respekt zollen. Das war in Beirut der 80er Jahre und diese Momente waren vielleicht die einzigen, wo irgendjemand Respekt für das Land und seine Bewohner zeigte. Jetzt ist April 2021 und ich bin zum ersten Mal seit 1,5 Jahren wieder in Beirut. So lange war ich noch nie weg gewesen, von der Stadt und von meinem Vater, dem libanesischen Schauspieler Antoine Kerbej. Ich war mit mulmigen Gefühlen angekommen. In welchem Zustand würde ich die beiden vorfinden? Älter, hässlicher, noch verzweifelter als zuvor? Würden Sie mich überhaupt erkennen? Meine 2 Wochen in Beirut verbrachte ich in der Wohnung meiner Eltern, in der ich in den 80ern, während der 15 Jahre langen Zeit des Bürgerkriegs, aufgewachsen war. Der Krieg stand aber im Hintergrund meiner ansonsten glücklichen Kindheit. Schließlich war mein Vater der berühmteste Schauspieler des Libanon. Das machte mich nicht nur stolz, es bot mir auch den perfekten Fluchtweg aus der Realität, nach dem sich jedes Kind sehnt. Ich schaute mir jedes seiner Stücke so oft wie möglich an und ging dafür in die Nachmittagsvorstellungen am Wochenende. Die Dialoge und Lieder kannte ich auswendig und ich liebte es mehr als alles andere, nach der Vorstellung hinter die Bühne zu kommen und mit den Kostümen und Requisiten zu spielen. In Beirut wollte ich meine Eltern wiedersehen, aber auch ein bisschen Ordnung in das Archiv meines Vaters bringen. Ich beschloss, in seinem Zimmer zu arbeiten und zu schlafen, direkt in seinem Archiv und vielleicht ein bisschen näher bei ihm. Das Zimmer sah noch genauso aus, wie er es am Morgen des 6. Februar 2020 verlassen hatte. Ich stellte nur noch einen Tisch und einen Stuhl zum Arbeiten rein und für Momente fühlte es sich an, als wäre Antoine hinter mir, um im Bett seine Kreuzworträtsel zu lösen oder eine seiner Rollen zu lernen. Sein phänomenales Gedächtnis hat mich immer verblüfft. Er las einen Text ein einziges Mal und konnte ihn sofort rezitieren.
Shabah. Naam, min hadrat al-akh, al-musafir ana Shabah. Eh, enta. Hom bi'illu atariqat bitghanni asmaha أنا اللي أستاهل كل اللي يقرالي الغالي بعطو رخيص ولا حسبوش غالي دستور دستور شبح لكن من شو هربان بالزلط وبنص ليل المسافر من شان الله ما تفتق لي جروحاتي الشبح ما بيصير بدي أعرف المسافر عمي بصراحة هربان من العرب الشبح من العرب
dass sein Archiv ein einziges Chaos ist, wäre noch untertrieben. Eine Unzahl von Dokumenten in alle möglichen Formaten. Tonkassetten, Videokassetten, Bänder, CDs, DVDs, Fotos, Zeitungsausschnitte, Manuskripte und oft unleserliche Papierschnipsel haben sich ohne jede Ordnung in jedem Winkel, jeder Schublade, jedem Schrank und jedem Regal des Raums ausgebreitet. Wie Prousts Madeleines bringen sie lauter Erinnerungen, Geschichten, Empfindungen zum Vorschein, die ich für immer verloren geglaubt hatte. Und sie versetzen mich in die Atmosphäre meiner Kindheit. Antoines Stimme war immer sehr besonders. Sie war sein Markenzeichen, zusammen mit seinem erotischen Silberblick. Wer aus dem Libanon kommt und zwischen 20 und 100 Jahre alt ist, erkennt sie sofort, wenn sie im Radio läuft. Die Stimme auf den Kassetten ist noch viel eindrucksvoller als seine äußere Erscheinung auf Fotos oder in alten Fernsehserien.
النتيجة ما في أغنى من صوت الإنسان يعني صوت الإنسان غني بشكل فظيع
صوت الإنسان ما فينا يعني صوت الإنسان ما فينا نوصفه غير شيء كونه إنسان
بس إنه في تنوع نحن لأن الإنسان كمان ميال للكسل يعني بحب إنه نحن عادة بحياتنا شو نستعمل من صوته نستعمل كم قط
قلنا بدنا خلص باكل بنتو شوية باكل مجدرة
بتضلك هلأ ملقتين؟
باكل بعد شي ساعة يعني باكل دغري مجدرة
المجدرة جاهزة بتعمل لك سلطة
ستو مسسكو جودي خلص بلا المنقوشة المنقوشة برجع بصير بدي اكل أربعة بعد الظهر بفضل اكل هلأ وما اكون رايح أنتوني بعدنا عم بعدنا اكل وعم
نستعمل كم قام كم طبقة صغار ماشي هولي منرتاح لقلون منحكي عليهم منرتاح لقلون بيريحونا إذا بدنا نفتش الإنسان إذا بده يفتش بصوته بيلاقي عجائب غرائب
Dank dieser Stimme klangen alle seine unterschiedlichen Rollen immer definitiv nach Antoine Kerbej. Hamlet, Oedipus, Jean Valjean, Macbeth, König Béranger, Cyrano de Bergerac, Faust und auch eigens für ihn geschriebene Rollen klangen nach Antoine Kerbej. Sogar Hitler.
الكل بيطالبوا بالحماية ما حدا رح يتزمر ابدا وليس من شيء يقف في طريقي انا الرئيس هو انا
Als Kind dachte ich, Adolf Hitler wäre mein Vater. Nicht, dass mein Vater ein Nazi gewesen wäre oder irgendwelche Sympathien für Rassentheorien, Populismus oder rechtes Gedankengut gehabt hätte. Ganz im Gegenteil. In einem Land, wo die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen nebeneinander herleben, zeigte sich Antoine als feldoffener Mensch und Vater. Und er sah auch nicht aus wie Hitler. Aber er spielte Hitler, und zwar in der arabischen Adaption von Brechts »Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy« 1980 in Beirut.
Thank you.
Mit 5 sah ich das Stück jedes Wochenende. Von dieser lustigen, herumbrüllenden Figur konnte ich gar nicht genug kriegen. Ich glaube, Charlie Chaplins Der große Diktator hat Antoine mehr inspiriert als Hitler selbst. Als ich später Hitler selbst bei einer seiner berüchtigten Reden sah, dachte ich, mein Vater spiele die Rolle jetzt im Fernsehen. Aber nicht auf Arabisch, sondern in einer komplett erfundenen Sprache. Darin fand ich ihn sogar besser, lauter, wütender und irgendwie noch lustiger. Ich sagte das meinem Vater und die ganze Familie brach in Gelächter aus. Ich verstand nicht, was daran lustig war, traute mich aber nicht, es zuzugeben. Bis ich es verstanden hatte, brauchte es noch einige Jahre. Ich war dann erleichtert, dass Adolf Hitler nicht mein Vater war und dass es diese unglaublich lustige Sprache wirklich gab. Sie kam aus dem Land, in dem der Grundig-Fernseher hergestellt wurde, auf dem ich Hitler zum ersten Mal sah. Dass ich 40 Jahre später in Berlin leben und diese Sprache selbst sprechen würde, hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Okay, mein Vater ist nicht Adolf Hitler. Aber Antoine Krebège ist er auch nicht. Oder nicht mehr. Gestern habe ich ihn zum ersten Mal nach 1,5 Jahren wiedergesehen, in dem Pflegeheim, wo er seit 2020 lebt. Er ist ein sehr freundlicher alter Mann geworden, der gern über belanglose Dinge plaudert. Kennst du Antoine Krebège? Habe ich ihn gefragt. Er schien überrascht und zögerte kurz. Dann sagte er, ja, ich bin Antoine. Natürlich bist du Antoine Krebège, sagte ich. Aber ich meine den Schauspieler. Erinnerst du dich an ihn? Er ist sehr berühmt. Er war immer im Fernsehen in den 80ern. Zum Beispiel in der Serie Barbar Aga.
Barbar Aga! Barbar Aga! Barbar Aga!
Und er spielte mit Feyruz in den Stücken von Rahbani. Er schaute mich mit leerem Blick an.
Oh, somebody, somebody wake me. Am I dreaming or is there really something wrong going on here?
Morgen kehre ich zurück nach Berlin. Ich hatte Angst gehabt vor der Begegnung mit meinem Vater und mit Beirut. Zu Recht. Beide wirkten abwesend und verloren. Zum ersten Mal seit den 80ern wussten sie nicht, in welche Richtung es gehen sollte. Und ich fühlte mich machtlos, weil ich keinen von beiden irgendwie helfen konnte. Ich kann nichts weiter tun, als noch tiefer in das Archiv einzutauchen und aus lauter Fragmenten die Geschichte meiner Kindheit zu rekonstruieren. Die Geschichte eines fröhlichen Jungen, für den das Leben, Theater, der Krieg ein Spiel und die Stadt wie sein Vater unveränderlich waren.
Hey you, yes, yes, you there. I'm talking to you. I want to ask you, tell me, am I man of these times the same as I, the man of past times?
Der Junge, der damals gern auf der Hinterbühne gespielt hat, ist heute bei uns im Studio, Mazen Kerbej.
We had two pieces about Lebanon here in this show. The first one is of Barak Rima, and it's a very bitter tale. It tells about corruption, of never-ending war, of suppression that lasts to this day. Now, you chose an entirely different approach, maybe complementary approach. Why did you tell the story the way you did?
It's very difficult to say because when I was approached to do a story for this show, I had no clue what I will do. So I started thinking of Beirut because it's a never-ending important subject in my life and in the world. Unfortunately, it's always on the news again and again for various reasons. And then I worked on Beirut a lot in comics. Many times I talked with Beirut as if it was my mother, my lost mother, or my mother who abandoned me, or even a lover that I lost. This time, somehow, my father came in and took the place of Beirut. So it became about Beirut and my father together. They became one almost. For many reasons that you understand when you listen to the piece mostly.
Beirut war schon immer ein Thema in Mazens Arbeit und trat schon als Mutter und als Geliebte auf. In diesem Stück vergleicht die Stadt mit seinem Vater. Und warum? Das hört man in der Geschichte.
In the end you say, all I can do is delve deeper into the archive of your father. I had the feeling this is not only a metaphor for the story, but it's real. What do you want to do with this archive?
As soon as I started understanding that he is losing his memory and it will really be gone, I started doing some interviews, but then it was too late. And then the only thing left is this archive. And in his case, the archive is really all what is left, because as an actor and mostly a theater actor, nothing is left from him. He is now really as famous for my generation as Fairuz in Lebanon. But Fairuz will stay for generations to come because her songs will continue being sung or passed on the radio or etc. While Antoine Kerbej, as important as he is for my generation and the one before and after, in 2-3 generations, it's a name that people would know in a book of culture in Lebanon, but nobody would know his voice anymore or what he did or his presence. And somehow this archive becomes something great for me to dig deep in it, and also a burden. I don't know what to do with it. It's a huge responsibility that is on my shoulders. I try to escape it by doing my own artwork, and then I feel I'm happy and I'm in the same time being reviving this archive. But of course, it's too big for me.
Anders als bei der Sängerin Fairuz wird Antoines Erbe irgendwann vergessen sein. Es gibt nur noch dieses Archiv, und Mazen empfindet es als seine Verantwortung, die Erinnerung weiterzutragen.
If we go back to the reality of Lebanon today, where do you see perspectives? How can this country start over?
I have no clue where it's heading. I'm almost as lost as Beirut and my father, as I portray them in the city. And I feel it's the first time ever that Beirut is really on the verge of a big, 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 big change. It's really, I feel for the first time since I left Beirut and came to Berlin 5-6 years ago, I feel this is the first time when I go back to Beirut, I'm almost a tourist, and it drives me crazy. And the reality of the city is there. I still know it, of course. I'm not an expatriate who left very young or something. So I really know the city. And now I feel I do not know it anymore. I feel jeopardized when I go there. I feel as a stranger, and it drives me crazy. It's the first time since I left that I feel that I miss Beirut. I miss Beirut because I miss not knowing how is life in Beirut now. Mm-hmm. While I always said I don't miss it, I'm very happy to be far. Of course, I go and come back, but I'm glad I got myself out from this hell on earth, if I can name it like this, because Beirut is a fantastic city, but it's a very, very, very difficult city to make a living in. In the same time, it can be so wonderful and so sad. It can be so welcoming and so rejecting. It's always anything and it's contrary, and it has always been like this. And this somehow explains my mad love and mad hatred relationship that I have with it. Like, I hate it as much as I love it, if not more. And it's really difficult to make peace with this idea.
Eine Hassliebe verbindet ihn mit dieser Stadt, der man nicht entkommen kann. Und doch hat er sich zum ersten Mal fremd gefühlt in Beirut, weil das Land so einen extremen Wandel durchmacht.
Now you said something interesting before, that this is your first radio piece and you said you made it like you make a comic. Can you explain that?
It was my first time to do a radio piece and I was quite scared of where it will go and how will I take it. And I'm rarely nice with myself. I'm always very tough, and I do not accept doing things that are mediocre in my opinion. And I think it at some point when I started working in my father's room in Beirut with the archive, I wasn't sure what I wanted to do, but then I began to write. And somehow things came together, like with comics, because with comics I usually do this. I do not write and then draw or draw and then write. I really do the things. It's kind of organic way of working where things come together in the same time. And this happened with me, and I was working so much with the archive of my father, and there was so much sounds that I realized I was working actually like I was working on a comics, but instead of putting it in image, I'm putting it in sound. And when I realized this, it eased everything for me. Like it made it not easier, but clearer for me in my head, how can I take things. And then it became a challenge, because I didn't want to do, like in my comics, I do not like to illustrate the text, usually with the drawings, but rather make a counterpoint and sometimes go against the text, etc., and sometimes lose the reader to gain him back again. So I ask from the listener to do an effort and to do his or her part of the job, and to find me somewhere in this story. It's not easy. I don't make it easy on the people who are listening to it, but I usually think this is more rewarding when you do this effort.
Beim Comic sieht er den Erzähltext und die Bilder wie zwei Spuren, die sich oft gegenläufig und kontrapunktisch zueinander verhalten. Diese Vorgehensweise hat ihm auch bei seinem ersten Radiostück geholfen. Nur traten an die Stelle der Bilder die Klänge aus dem Archiv. So wie es lief, geht es nicht mehr weiter. Rückbau und Neustart. Das betrifft bekanntlich unseren gesamten Planeten. Ist Elektromobilität eine der Antworten auf die Klimafrage? Elon Musk sagt ja. Und er hat noch eine ganze Reihe weiterer Antworten, die er mal bei visionären Ansprachen, mal mit kryptischen Twitter-Botschaften bekannt gibt. Bevor wir nun auf den kleinen Ort Grünheide im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree schauen, werfen wir einen Blick auf den Namen, den der dortige Neustart bekommen soll. Tesla.
Tesla hätte fast Faraday geheißen. Der Inhaber des Namensrechts hat sich lange geweigert, an uns zu verkaufen.
Das schrieb Elon Musk 2019 auf Twitter. Die Namensrechte an Tesla gehörten dem Unternehmer Brad Seward, der sie zunächst nicht verkaufen wollte. Aber Elon Musk ließ nicht locker.
Wir haben eine ganz liebenswerte und nette Person zu ihm geschickt, um an seiner Türschwelle einfach zu warten, bis er endlich mit uns geredet hat.
Der Name war offenbar einige Mühen und am Ende $75.000 Ablösesumme wert. Die große Revolution und Disruption der Mobilität soll stattfinden im Namen von
Nikola Tesla, Sohn des serbisch-orthodoxen Popen Milutin Tesla, geboren im Jahre 1856 in einer serbischen Enklave Kroatiens direkt neben dem Gotteshaus. In den Wäldern, wo der Spuk zu Hause ist, wächst er auf, so erzählt er es selbst.
So stellt ihn Wolfgang Hagen in Das Radio, dem Standardwerk über unser Medium, vor. Der Grund für die Namenspatenschaft ist erstmal ganz simpel. Die Firma Tesla stellt Autos mit Wechselstrommotoren her und Nikola Tesla trat vor allem durch eine Erfindung hervor.
Sein Zwei-Phasen-Motor, den er 1888 patentieren ließ, ist und bleibt ein wesentlicher Entwicklungsschritt in der Technologie des Wechselstroms. Drehstrommotoren, wie man sie auch nennt, sind heute Standard in ICE-Zügen oder Straßenbahnen.
So ebenfalls Wolfgang Hagen in Das Radio. Aber Tesla hatte noch zahllose weitere Ideen.
Gedankenfotografie, ferngesteuerte Roboter, Antigravitationsschilde, Ozonmaschinen, Todesstrahlgeneratoren, die über hunderte Meilen Distanz Flugzeuge verbrennen lassen, elektromagnetische Resonatoren, um die Erde zu spalten, Teleportationsgeräte, die Materie transportieren können. Die Liste der Erfindungen, die mit dem Namen Nikola Tesla verbunden ist, ist lang, pittoresk und gruselig.
Die Esoteriker, die lieben ihn ja auch. Man würde heute vielleicht auch sagen, er war vielleicht auch ein kleiner Spinner.
Sagt Manfred Matschke vom Elektrum, dem Museum der Elektrizität in Hamburg.
In der Geschichte des Radios war Tesla einer der Wegbereiter. Und die Idee der Fernübertragung beschäftigte ihn auch sonst.
I expect to photograph thoughts.
Nichts Geringeres als eine Gedankenkamera wollte er entwickeln. Beziehungsweise er war sicher, dass er sie schon so gut wie entwickelt hatte. Diesen sehr weitreichenden Zukunftsoptimismus teilt er mit Elon Musk.
Wozu eigentlich der lästige Weg über die Ohren, wenn man Musik direkt ins Hirn streamen könnte? Vielfach Unternehmer Elon Musk, unter anderem bei Tesla am Start, der hat diese Frage aufgeworfen, kürzlich auf Twitter. Da hat er bestätigt, dass man mit dem Gehirnimplantat seiner Firma Neuralink bald Musik ins Hirn streamen könne.
Halten wir fest, Nikola Tesla war ein Prototyp des Disruptors. Er ging seinen eigenen Weg, oft abseits vom akademischen Wissenschaftsbetrieb seiner Zeit. Geboren wurde er im alten Europa. Berühmt wurde er in New York, der Hauptstadt der neuen Welt. Und das dank seines manischen Arbeitseifers und seiner extremen Risikofreude. Er war hochbegabt und machte wegweisende Erfindungen, aber, und hier zitieren wir ein letztes Mal Wolfgang Hagen,
Tesla und heutige Teslamer tun das immer noch, weigerte sich vor allem, den Wechselstrom von dem ihm angedichteten Wahnvorstellungen zu befreien. Die hochfrequenten Ströme und Blitze waren für Tesla das Ich selbst, das Bewusstsein, der Geist. Ein Wahnsinn kennt kein anderes Gesetz als sich selbst.
Ist es nicht interessant, dass dieser Mann der Namensgeber für eine Gigafirma ist, die unsere Welt in eine neue Zeit katapultieren will? Und nun schaut sich Norbert Lang für uns die Begegnung dieser Weltfirma mit dem kleinen Ort Grünheide an. Er tut das mit medienarchäologischen Mitteln. Sie hören also eine Collage aus Berichten, Stimmen und Aussagen.
Das Tesla-Versprechen.
Ein brandenburgisches
Transformationsregister
von Norbert Lang.
Kapitel 1.
Die Verkündung.
That's the news!
2019 schlug die Nachricht in Brandenburg und ganz Deutschland ein wie eine Bombe.
Jetzt ist ungefähr eine Woche her, dass Elon die Bombe hat platzen lassen.
Das war schon eine ganz schöne Bombe, die er da hat platzen lassen.
Came armed with a bombshell for his audience.
Diesen Knaller hier.
Die Ankündigung von Tesla-Chef Elon Musk.
Musk, Ankündigung.
Die Verkündung des Tesla-Chefs Elon Musk.
Elon Musk's Announcement.
Elon Musk made the announcement on Tuesday.
Die Ankündigung von Elon Musk auf dieser Veranstaltung.
Was war das eigentlich für eine Feier? Goldenes Lenkrad, ne?
Das goldene Lenkrad.
Beim goldenen Lenkrad.
Dieses scheiß goldene Lenkrad.
Bei der Verleihung des goldenen Lenkrads.
The Golden Steering Wheel Award.
Auf der Verleihung des goldenen Lenkrads, moderiert von Barbara Boomer Schöneberger.
That's the news.
Welcome and good evening. Der CEO von Tesla ist bei uns, Elon Musk.
Auf der Bühne, neben Moderatorin Barbara Schöneberger, macht er auch direkt eine überraschende Ankündigung.
Ich möchte eine Ankündigung machen, die hoffentlich gut aufgenommen wird.
Wir haben uns entschieden, die Gigafactory für Europa in der Umgebung von Berlin zu errichten.
That's the news!
That's news.
So you come up with this news tonight. This is wonderful.
Die nächste Gigafactory in Deutschland bauen.
Sie ist eine Fabrik in der Bild von Berlin.
Gigafactory de Berlin.
Das ist eine Sensation.
Kapitel 2
Pioniere.
Es gibt halt diese Ankündigung von Elon Musk auf dieser Veranstaltung, das ist schon mal was. Aber es ist halt auch Elon Musk.
Der amerikanische Star-Unternehmer,
Visionär und knallharter Geschäftsmann.
Toller Typ.
Sexy.
Ein Unternehmer mit Star-Allüren.
Das macht der Firmenchef hier so richtig gefeiert, als Gott betrachtet.
Deine Gott in.
Sonifikation.
Eine Vertonung
des Aktienkurses
von Tesla
und von VW
seit Januar
2020.
Die
höhere
Melodiestimme
entspricht
dem
Aktienkurs
von Tesla.
Kapitel 3 Konkurrenz.
Es gab in den letzten Monaten einen sehr intensiven Wettbewerb innerhalb der unterschiedlichen europäischen Länder.
Das ist zum einen die Anerkennung dafür, dass die deutschen Autohersteller etwas können.
German Engineering is outstanding.
Deutschland rock.
German Engineering is outstanding.
Deutschland rock.
German Engineering is outstanding.
Everyone knows that.
Ich verstehe schon, dass wahrscheinlich der traditionell eingesessene Deutsche da sitzt und sagt:
German Engineering is outstanding.
Deutschland rock.
Tesla, die sollen in Amerika bleiben. Ich fahre meinen Mercedes, ich fahre meinen BMW, ich fahre.
German.
Ich fahre meinen Mercedes, ich fahre.
Tesla is building a factory in Germany, which some of the German car manufacturers are not too happy about.
Ich fahre meinen Mercedes, ich fahre
German. Deutschland.
Ich fahre
German.
Deutschland. Tesla. Ich.
German.
Test. Ich. Test. Ich.
Kapitel 4
Brandenburg.
Wir haben uns entschieden, die Gigafactory Europa in der Berliner Region zu bauen.
Nicht ganz, Stück daneben. Brandenburg.
I love Berlin.
Ich liebe Berlin.
Berlin!
First of all, they didn't seem to explain to Elon Musk that his European Gigafactory wouldn't be in cool Berlin.
Umgebung von Berlin heißt Brandenburg.
Das ist, Sie sehen wunderbare Natur, Sie sehen grüne Wälder, Felder und Sie sehen den Berliner Fernsehturm in der Ferne.
Ich glaube, dass Brandenburg damit wirklich einen großen Schritt nach vorne macht.
Weißt du, warum es mich freut? Weil es mich so nervt, wie sich Baden-Württemberg und Bayern einen darauf runterholen, dass sie Daimler und BMW haben.
Und Porsche.
Kapitel
6.
Gruen
Heide.
This is how to pronounce the community where the Gigafactory 4 maybe will be built. Grünheide.
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 Grünheide has been making headlines. Even the New York Times has reported from here.
Grünheide ist eine verschlafene kleine Gemeinde südöstlich von Berlin.
Was passiert mit einem Dorf, in dem plötzlich die Zukunft einschlägt?
Grünheide ist dabei Zukunftslabor. Oder doch Versuchskaninchen?
Es wird wahrscheinlich auf der Landkarte nur ein riesiger Industriekomplex sein. Und Grünheide wird den Charme, was jetzt Grünheide ausmacht, verlieren. Und Grünheide wird den Charme, was jetzt Grünheide ausmacht, verlieren.
Kapitel
6.
Geschwindigkeit.
Wie schnell ist denn der auf 100?
3,4 Sekunden.
Hammer! Und das ohne Sound, das macht das Gefühl irgendwie noch...
Ich kann gar nicht reden!
Das macht das irgendwie Gefühl noch schneller.
I believe in speed. Tesla macht natürlich Tempo.
Die Tesla-Geschwindigkeit, das ist mittlerweile schon so eine richtig berühmte Phrase hier in Brandenburg.
It is a fundamental determinant of the competitiveness of any company.
Der Zeitplan ist schon sehr ehrgeizig. It'd be amazing if I can do that.
Wir stampfen ein ganzes Werk binnen 20 Monaten aus dem Boden.
Ruckzuck wird das ja aus dem Boden gestampft hier. Also ist schon sehr überwältigend. Also.
For Germans, this progress is mind-blowing.
Definitely need to move faster than the airport, that's for sure.
And I'm not sure if he realized how bureaucratic Germany is.
Allerdings haben wir immer noch nicht den abschließenden Genehmigungsbescheid.
Also er hat die Genehmigung noch gar nicht, aber trotzdem wird weitergebaut. Ist denn sowas überhaupt legal?
Bau der Fabrik schreitet ohne endgültige Genehmigung in Windeseile voran.
Die Tesla-Produktion startet im neuen, heiß ersehnten Riesenwerk. Nun doch nicht, wie versprochen, im Juli, sondern wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
Läuft gerade nicht so, wa?
Okay, also nicht mehr Tesla-Geschwindigkeit im Moment.
Woran liegt diese Verspätung?
Obwohl Tesla durch seine wahnsinnig effiziente Baumethode gut im Zeitplan ist, kommt dem Unternehmen die deutsche Bürokratie tatsächlich hier mal wieder in den Weg.
Die Verzögerung hat sich Tesla wohl teilweise selbst zuzuschreiben. So war aus Behördenkreisen zu hören, dass Ungenauigkeiten schnell passieren, wenn man so eilig baut wie Tesla in Grünheide.
Zweite Sonifikation.
Vertonung.
Der
Bauzeit
des Flughafens
BR
in Monaten.
Ein
Schlag
entspricht
dabei
einem
Monat.
Bauzeit
der
Giga
Factory.
Grün.
Heide.
Bis
Redaktionsschluss.
Kapitel
7.
Wald.
Der Kiefernforst, der Teslas Fabrik weichen soll, steht direkt neben dem Berliner Ring.
Und auch wenn hier gerade noch Kiefern wachsen, eigentlich ist das Grundstück als Gewerbegebiet ausgewiesen. Die gefällten Bäume muss Tesla dennoch anderswo aufforsten lassen.
Tesla hat sich ja verpflichtet, wieder aufzuforsten an anderen Orten in Brandenburg.
Sogar manche sagen, das hier ist ein Wald, so weil er relativ wild vor sich hin wuchert. Andere sagen, ja, eigentlich ist es eine Plantage für Holz.
Sometimes people wonder, are we knocking down old trees, but it's just it's actually literally a cardboard.
Because in March the growing season starts and then tree felling is not permitted.
Dann gerade noch rechtzeitig kommt die behördliche Genehmigung.
Da kann man wirklich zugucken.
Genau, da sieht man bei dem vorne, zack, bumm, jetzt fällt der Baum um.
Und jetzt fällt der Baum
wumm.
Nach 2 Tagen intensiver Rodung war der halbe Wald zwar leider schon niedergegrätscht worden, aber jetzt ist Zwangspause, damit es überhaupt noch irgendwas zu entscheiden gibt.
German court orders Tesla to stop factory construction.
Vorschriften missachtet worden. Schlingnattern und Zauneidechsen seien
betrieben. Lüde sich für die Umwelt in
Set. Auch Aktivisten wollen
erstmal in Asia
begeben.
Mitglieder der gleichnamigen
zwischen mehreren Bäumen in der Höhe von circa 10 bis 15 Meter.
Kurzer Zeit aber sind die Baumbesetzer wieder am Boden. Der Rodungsstopp aufgehoben.
Kapitel 8 Wasser.
Den grünen Heidern ist ihr Wasser, was Mask nicht weiß. Was Mask nicht weiß.
We're not in a very dry region. We're not in.
Die Sache mit dem Trinkwasser, das wohl heikelste Thema in Grünheide.
Unter anderem der Wasserverbrauch der zukünftigen Gigafactory bereitet den Umweltschützern Sorge.
Dann geht es vor allem ums Wasser. Das ist in der Region sowieso schon ziemlich knapp, weil es einerseits wegen des Klimawandels immer weniger regnet.
We're not in a very dry region.
Andererseits immer mehr Leute im Berliner Speckgürtel wohnen. Und wenn auch noch Tesla dazu kommt.
Tesla könnte so viel Wasser benötigen wie eine Stadt mit 40.000 Einwohnern.
Wenn der Grundwasserspiegel fällt, dann fließt auch das Wasser schneller. Es fließt das Wasser von den angrenzenden Wiesen schneller in den Flussverlauf. Und damit kommt es zur Trockenlegung. Und es sterben Pflanzen.
We're not in a very dry region.
But that really isn't the case at all. In October 2020, Tesla signed a water development contract in which Tesla reduced their predicted water consumption.
I think fundamentally, we're not in a very dry region.
Damit Sie einen Vergleich an der Stelle haben, also die Wasserversorgung der Stadt München, die zapft eine Grundwasserquelle an, die ist 80 Kilometer von der Stadt entfernt.
Wir bauen hier tausende Kilometer von Pipelines, damit wir Erdgas aus Russland bekommen. Und jetzt will mir jemand erzählen, dass wir es nicht schaffen, 30 Kilometer Pipeline zu bauen, um Wasser woanders herzubekommen. Also mal ganz ehrlich, ja, so blöd kann man doch nicht sein.
Zusätzlich zum Grundwasserproblem kommt noch, dass die Fabrik genau in einem Trinkwasserschutzgebiet liegt.
Because where the Gigafactory is slated to be built is a drinking water preservation zone.
Dass es hier ein Trinkwasserschutzgebiet ist und dass es für mich ein absoluter Widerspruch in sich ist, im Trinkwasserschutzgebiet eine Fabrik zu errichten.
Stattdessen haben sie ihn mitten im Trinkwasserschutzgebiet von der Trinkwasserschutzverordnung befreit.
Kapitel 9
Widerstand
und Supporter.
Hallo, ihr Aktivisten! Kundgebung im Herzen Grünheides. Kundgebung im Herzen Grünheides.
Die Anwohner protestieren, es geht um die Rodung des Waldes, um
verschlossene Türen verhandelt wurde und hier niemand mit ins Boot genommen wurde. Jahre hinter verschlossenen Türen verhandelt
wurde und hier niemand mit ins Boot genommen wurde. Mit der Natur und dem Wald. Ich möchte mein Grünheide so behalten, wie es ist.
Der Wald kommt weg.
Und wir können das nicht tun, indem wir daraus
konzentrieren. Es wird hier Verbrechen herkommen.
Auch der AfD hat sich das Bürgerbündnis distanziert. Sie konzentrieren sich auf
Tesla-Gegner und Fans stehen sich direkt gegenüber. Tesla-Gegner und Fans stehen sich direkt gegenüber. Tesla und Fans stehen sich. Auch heute stehen die Tesla-Gegner wieder auf dem Marktplatz. Keine 500 Meter entfernt von der anderen
Demo. Ich finde den Gegenspruch eigentlich so ein bisschen dämlich, muss ich ehrlich sagen.
Grünheide kann eigentlich dafür gewinnen.
Dass wir sozusagen alle dagegen sind, dass wir zeigen, das stimmt nicht. Wir sozusagen dieses Bild, was von Grünheide so ein bisschen in der Öffentlichkeit war,
Always welcome to Brandenburg and come back soon. Thank you again for choosing Grünheide as the location for Giga 4 and the trust you have placed in us. Always welcome to Brandenburg and come back soon.
Das Tesla-Versprechen von Norbert Lang. Den Verbrennungsmotor überwinden. Dem behördlichen Genehmigungsverfahren eine Frischzellenkur verpassen. Und einer Region zu einem Neustart verhelfen. Das alles wollen Tesla und Elon Musk. Aber haben sie auch an die Wasservorräte in Brandenburg gedacht? Die Comiczeichnerin Julia Kluge hat Norbert Langs Radiodoku in dieses Bild gefasst. Tiere aus Brandenburg blicken neugierig auf dieses neue Ding, das in ihre Landschaft gesetzt werden soll. Was wird es bringen? Sie finden die Comiczeichnung auf unserer Webseite und Sie finden sie in der neuen Ausgabe von Strapazin. Dort können Sie auch unsere letzte Geschichte von Rückbau und Neustart lesen. Sie stammt von der gleichen Autorin. Im Jahr 1933 musste der Pathologe Philipp Schwarz, wie viele andere Wissenschaftler, vor den Nazis fliehen. Er landete in Istanbul und hatte dort Glück im Unglück. Im Zuge der Reformen unter Kemal Atatürk sollte die Universität der türkischen Metropole komplett neu aufgebaut werden. Da kamen die exilierten Wissenschaftler wie gerufen und auch für ihre Familien ergaben sich neue Chancen. Ist das mal eine Rückbau- und Neustart-Erfolgsgeschichte? Hier ein akustischer Vorgeschmack.
Istanbul, Juni 1933.
Gebäude und Lehrer, alles musste geräumt werden. Auch ich. Wir können unsere Jugend nicht nach Europa schicken, aber wir wollen eine europäische Universität hier aufbauen. Diese mysteriöse Postkarte wies uns auf die offenen Stellen hin.
Mein sehr verehrter Herr Doktor, in der Türkei wären einige Kapazitäten, Physiologen, Mathematiker und Professoren der Medizin an der dortigen Universität unterzubringen. Müssen aber Größen sein, sonst hat es keinen Sinn. Professor ist Genfer und nicht Jude. Besten Gruß.
Frankfurt, März 1933.
Herr Schwarz, Sie sind noch nicht verreist?
Sie sollten besser noch heute verschwinden. Hoffentlich ist es nicht zu spät.
Man wird uns doch nicht alle loswerden wollen. Täglich kamen Schreckensmeldungen über Suspension, Vertreibung, Haftung, Misshandlung und Selbstmord von Universitätslehrern in ganz Deutschland.
Professor Schwarz, können Sie uns einen Professor für Chirurgie empfehlen?
Ich empfehle Professor Nissen von der Universität Göttingen.
Können Sie uns einen Professor für Mathematik empfehlen?
Sehr gern.
Können Sie uns einen Professor für Physik empfehlen?
Einen Professor für Astronomie und Astrophysik.
Einen Professor für Wirtschaftsgeografie.
Die Frage wurde 30 Mal gestellt und unter Spannung beantwortet.
Hervorragend! Was für ein überwältigendes Angebot!
Ich hatte ein neues Land entdeckt, was von der deutschen Krankheit noch ganz unberührt war.
Ich habe dringende Nachrichten für Sie.
Nun wird das ganze Vorhaben scheitern.
Sie sind in die Wolke der Gerüchte getappt. Istanbul, die Stadt ohne Geheimnisse. Lassen wir nun die Sorgen. Wir wollen gemeinsam musizieren.
Die Klänge erinnerten mich an Melodien meiner Kindheit.
Philipp, ein Brief für dich.
Deutsches Konsulat, Istanbul, Mai 1938. Geehrter Herr Schwarz, bitte geben Sie über Folgendes Auskunft. Datum Ihres Vertragsbeginns. Sind Sie Arier? Haben Sie eine nicht-arische Familie? Sind Sie aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entlassen worden? Aber ich hatte Wichtigeres zu tun, als wieder in die Wolke der Gerüchte zu tappen.
Die ganze Geschichte lesen Sie in der neuen Ausgabe des Comic-Magazins Strapazin, das wir unbedingt empfehlen. Und damit endet unsere heutige Feature-Antenne. Unser Doku-Magazin auf Deutschlandfunk Kultur wurde heute konzipiert von Ingo Kottkamp und Katrin Moll. Mit Beiträgen von Norbert Lang und Mazen Kerbej, Audioteasern auf die Comics von Barak Rima und Julia Kluge und Musik von Mazen Kerbej und Teddy Rock. Moderation Ingo Kottkamp. Technik Andreas Stoffels, Alexander Brennecke und die Autoren. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021. Mehr Doku-Comics auf strapazin.ch. Mehr Feature-Antennen auf hörspielundfeature.de. Suchwort Feature-Antenne. Pardon.
Feature Antenne.